La piccola Sicilia. Das war der Strand und die Palmen, der Duft von Brot am Morgen, gegrillten Fisch am Mittag und Jasmin am Abend. Es war das Viertel, wo die eine Hälfte der Menschen das Essen kochte, das die andere Hälfte verspeiste. Es war das Cinema Le Teatro, wo es an den Feiertagen freien Eintritt für die Kinder gab, an Weihnachten, Eid und Purim. Und niemand fragte, welche Religion sie hatten, wenn sie gemeinsam ins Kino strömten. Man hatte Wichtigeres zu tun, als über Religion zu streiten. Man feierte zusammen, man zankte, aber am nächsten Tag sah man sich wieder auf dem Markt, im Treppenhaus, in der Schule. Also ging niemand zu weit. Man wusste, du kannst deinen Nachbarn einen dummen Esel nennen, aber du darfst niemals seinen Gott beleidigen oder schlimmer noch, seine Mutter.
Im Rahmen des Arabischen Filmfestivals findet im Lindenmuseum Stuttgart eine Lesung des Bestsellerautors Daniel Speck aus seinem Roman Piccola Sicilia statt. Im Anschluss daran liest er in Tübingen aus der Fortsetzung zu Piccola Sicilia vor, seinem neuesten Roman Jaffa Road. Das gibt es dann in Teil 2 zu hören. Daniel Speck hat Germanistik und Filmgeschichte in München und Rom studiert und ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch noch Drehbuchautor. Er ist außerdem Absolvent und Dozent der Drehbuchwerkstatt der Hochschule für Fernsehen und Film München. Mitveranstalter der Lesung Piccola Sicilia ist der Verein der Tunesier in Stuttgart, die auch einen großen Teil des Publikums ausmachen und viele Orte des im Roman beschriebenen Tunis gut kennen. Die Lesung wird von einem tunesischen Duo musikalisch begleitet.
Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Abend. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es sind sicher viele Menschen im Publikum, die die Welt, die ich hier beschreibe, gut kennen, vielleicht sogar noch besser als ich. Die Welt von Tunis, die Welt von Piccola Sicilia. Wir sind hier gerade in den 40er Jahren. Wir sind an einem entscheidenden Moment in der tunesischen Geschichte, nämlich bevor die Deutschen kommen. Denn das Ganze ist eine deutsch-tunesische Geschichte. Es ist der Moment, als Tunesien noch ein Land ist, das vom Zweiten Weltkrieg verschont geblieben ist und jetzt aber hineingezogen wird in die Wirren des Zweiten Weltkriegs.
Eine der Hauptfiguren ist das junge jüdische Mädchen Jasmina. Jasmina wurde als tunesisches Waisenkind von einer italienischen Familie adoptiert und lebt mit diesen in Piccola Sicilia in Tunis. Mittlerweile ist sie 19 Jahre alt und arbeitet als Zimmermädchen im Hotel Majestique, wo sie die verschiedensten Menschen sieht und beobachtet.
Hinter den Mauern des Grand Hotels, wo schwere Ventilatoren die Luft kühlten, waren die Stimmen leiser und die Schritte gedämpfter. Man trank Champagner, Pernod und Pastis. In der Bar spielte Jazz und Swing bis tief in die arabische Nacht. Die Reisenden aus Europa fanden hier Exotik unter Palmen, aber mit fließend warmem Wasser und persönlichem Butler. Die Bourgeoisie von Tunis zelebrierte ein Stück Paris mitten in Nordafrika. Jasmina, die noch ein Mädchen war und doch bald, ohne es zu ahnen, Mutter werden sollte, stand an der Tür zur Bar und lauschte. Sie trug die schwarze Schürze und weiße Bluse der Zimmermädchen, und sie durfte hier nicht sein. Nur den Kellnern war es erlaubt, die Bar zu betreten. Die Frauen arbeiteten dort, wo kaum jemand sie sah. Jasmina war 19 Jahre alt und hungrig nach Leben, ein Mädchen aus der Vorstadt mit dunklen Locken und einem schüchternen Lächeln, das verführte. Ein Mädchen, das wenig Worte machte, sodass manche sie zu Unrecht übersahen, doch sie sah jeden. Jasmina hatte ihr Land noch nie verlassen, aber im Majestik musste sie nicht reisen, um die Welt zu sehen. Die Welt kam zu ihr. Die Damen, das blieb Jasmina nicht verborgen, während sie die Rosen in die Tischvase stellte, hörten weniger ihren Männern zu als dem Mann am Klavier. Weißer Anzug, dunkle Haare, rote Rose im Knopfloch. Seine Stimme klang so anders, wenn er sang, dachte Jasmina. Das Klavier verwandelte ihn. Wenn Victor seine Chansons sang, war er nicht mehr ihr großer Bruder, der ihr die Welt erklärte, sondern ein Mann, der in diese Welt gehörte. Mit Victor wurde alles leicht. Vielleicht lag es daran, dass er Französisch sang, dachte Jasmina, denn jede andere Sprache verleiht uns eine andere Persönlichkeit. Auch für Jasmina war das so. Italienisch war die Sprache der Großmutter, der Familie, der Liebe zu den kleinen Dingen im Haus. Es waren die Sprache des Essens und der Tiere, all dessen, das man liebte und liebkoste. Cocomero, Gatto, Maggiolino. Auf Italienisch war sie Kind, auf Französisch war sie Mademoiselle. In dieser Sprache, die alle im Hotel sprachen, auch die Araber, war sie erwachsen und siezte die Menschen. Pardon, Monsieur. Bien sûr, Madame. Es war die Sprache, die man schrieb, die Sprache der Gesellschaft, der Polizisten und der Bürokratie. Daneben, oder besser dazwischen, gab es noch die Sprache der Straße, des Marktes und des Muezzin. Das Arabische, in dem sie die Nachbarn grüßte auch die jüdischen Nachbarn und dem Obsthändler Gottes Segen wünschte, auch wenn ihr Gott nicht seiner war. Denn ihr Gott sprach die älteste all der Sprachen, die des Schabbat, der Gebete und des Heiligen Buches, aus dem der Vater an den Feiertagen las. In dieser Sprache schwieg sie.
Doch dann kamen die Deutschen und die multikulturelle Welt von Tunis hat sich auf einmal verändert.
Moritz in einem der Flugzeuge, eingepfercht mit unbekannten Kameraden. Das Dröhnen der Motoren, Dunkelheit, Schweiß und Zigaretten. Zerknitterte Briefe von zu Hause zum letzten Mal aus der Tasche gezogen und gelesen. Der Blick aus dem kleinen Kabinenfenster, das blaue, unheimlich friedliche Mittelmeer. Eigentlich könnte man baden. Dann die braune Küste, verbrannte Erde, Afrika. Keiner seiner Kameraden war jemals so weit südlich gewesen. Moritz traf unvorbereitet in Tunis ein. Aus der libyschen Wüste kannte er das scharfkantige Licht, aber nicht die großen Boulevards, die weißen Jugendstilfassaden und hellblauen Fensterläden. Seine Verwirrung, nach Afrika geflogen, aber in einer französischen Stadt gelandet zu sein, ohne die Sprache zu verstehen, die Sitten, das undurchsichtige Gemisch der Bevölkerungsgruppen. Man hatte ihnen beigebracht, wie man einen Gegner tötet, aber nicht warum. Fest steht, das Grand Hotel Majestic im Besitz einer jüdischen Familie wurde von der Wehrmacht beschlagnahmt und zur Kommandatur gemacht. Über Nacht wurden alle Gäste hinauskomplimentiert. In den Seitenflügel des zweiten Stocks zog die Propagandastaffel Afrika ein, zusammengewürfelte Reste aus Libyen und Verstärkung aus Frankreich. Die Zimmermädchen bezogen die Betten, putzten die Toiletten und brachten ihre Uniformen zur Wäscherei. Bonjour, Monsieur. Excusez-moi, Monsieur. Au revoir, Monsieur. Keiner fragte die Mädchen nach ihrem Namen oder ihrer Religion. Sie hatten gelernt, sich unsichtbar zu machen, passten sich dem Zeitplan der Deutschen an, wussten, wann die Zimmer leer waren und bewegten sich wie Schatten durchs Hotel. Jasmina fiel Moritz nicht auf. Sie blieb ein fremdes Gesicht unter vielen. Mal kreuzten sich ihre Blicke im Vorbeigehen, aber nie wechselten sie ein Wort mehr als nötig. Ihre Uniform wiesen sie als Herren und Diener aus. Später fragte er sich, wie er so oft an der Frau seines Lebens vorbeigehen konnte. Es war die Politik der Deutschen, so sozusagen klassische Herrscherpolitik, zu sagen, divide et impera, teile und herrsche. Und es wurde ganz klar unterschieden zwischen den sogenannten Juden und den sogenannten Arabern. Das heißt, die Menschen, die bisher in relativ guter Nachbarschaft miteinander gelebt haben, in der Medina oder auch in La Goulette, Al-Khulwad, waren auf einmal keine Nachbarn mehr, sondern es mussten jetzt die muslimischen Nachbarn zusehen, wie die Häuser ihrer jüdischen Nachbarn beschlagnahmt wurden und Deutsche dort einzogen. Und in dieser Zeit gab es einige muslimische Tunesier, die ihre Nachbarn, ihre jüdischen Nachbarn versteckt haben und vor den Deutschen gerettet haben. Und das sind sehr schöne Geschichten und das sind Geschichten, die heutzutage oft in Vergessenheit geraten. Der bekannteste muslimische Tunesier, der ungefähr 100 jüdischen Menschen das Leben gerettet hat, war Khaled Abdul Wahab aus Mahdia. Vielleicht kennen einige von Ihnen die Geschichte. Und dieser Khaled Abdul Wahab war ein Vorbild für eine meiner Figuren, nämlich für Latif. Khaled Abdul Wahab war ein sehr kosmopolitischer Mensch. Er war Architekt, er hatte schon in New York gelebt und er war ein großer Lebemann, der viele Sprachen sprach, also ein klassischer Tunesier, ein Mittelmeermann. Und für den es selbstverständlich war, dass er seine Nachbarn schützt und er hat sie auf sein Gut gebracht, in seine Farm und hat sie da versteckt, bis der Krieg vorbei war. Aus ihm habe ich Latif gemacht. Latif ist der Concierge des Hotel Majestic. Und als nun Jasminas Familie, das ist eine eben jüdische Familie aus La Goulette, der Vater ist Arzt, als diese Familie nun ihr Haus verliert, weil es beschlagnahmt wird, stehen sie auf einmal auf der Straße.
Jasmina und ihre Familie werden bei Latif aufgenommen und er versteckt seine jüdischen Nachbarn bei sich. Viele einzelne Vorfälle und Geschichten aus Piccola Sicilia basieren auf wahren Begebenheiten, erzählt Daniel Speck, die ihn zum Schreiben inspirieren.
Ich saß bei meiner Großmutter, väterlicherseits. Mein Vater ist Tunesier, meine Mutter ist Deutsche. Und meine Großmutter, meine Tunesische, erzählte mir so ganz lapidar, so ganz nebenher, ach ja, weißt du, dein Großvater ist schon verstorben, also der war kurz vorher verstorben, aber sein Vater, der ist schon viel früher verstorben und der wurde von einem Deutschen getötet. Und ich habe versucht herauszufinden, was ist da passiert, was hat er gemacht? Und niemand wusste es. Man wusste nur, es war während der Zeit der Besatzung zwischen 1942 und 1943, und aus irgendeinem Grund hat er irgendwas gemacht, was einem Deutschen nicht gefiel, und wurde erschossen. Und so kam ich eben auf Historiker, die über die Zeit geschrieben haben. Das sind tunesische Historiker. Und die schrieben eben zum Beispiel über die Muslime, die Juden gerettet haben. Da dachte ich mir, ups, aha, interessant, warum weiß das niemand? Und sie schrieben auch über einen deutschen Soldaten, der 5 Juden gerettet hat. Das war ein Soldat namens Richard Abel. Und einer davon hat ihm einen Zettel gegeben in die Hand und auf dem Zettel stand drauf, "E un amico". Und er sollte den Zettel seinen Eltern geben, mit seiner Handschrift, "E un amico", damit die Eltern wissen, dieser Deutsche ist ein Freund, und sollte seinen Eltern sagen, dass er in Sicherheit ist. Und die Wendung der Geschichte, und die ist spannend, und die habe ich so eingebaut in Piccola Sicilia, die kam im Mai 1943, als dann die Alliierten Tunis eroberten und auf einmal hunderttausende deutsche und italienische Soldaten auf der Flucht waren. Und da erinnert er sich an diesen Zettel. Und die Adresse stand auf der Rückseite. Und dann ging er zu dieser Adresse und klopfte an die Tür. Und da machte ihm nun ein Mann auf. Und das war ein Arzt, ein jüdischer Arzt, der auf einmal so einen Deutschen in Wehrmachtsuniform vor sich sieht. Und der Deutsche sagt, "Sono un amico, ich bin ein Freund ihres Sohnes." Und dann kam die Frau von dem Arzt. Und der Deutsche sagte so in seinem wenigen Italienisch, was er konnte, was passiert war und dass der Sohn in Sicherheit ist und dass er Schutz braucht. Und dann fragte der Mann seine Frau, was soll er machen? Und die Frau sagte, weißt du, auch Deutsche haben eine Mama. Und hat ihn reingelassen. Das ist eine sehr tunesische Geschichte, finde ich. Und dann haben sie ihm zu essen gegeben und dann haben sie ihm ein Sofa gegeben und dann haben sie ihn beherbergt, solange er wollte, und sie haben ihm damit das Leben gerettet.
Diese Begebenheit spiegelt sich im weiteren Verlauf des Romans in dem deutschen Soldaten Moritz wieder. Daniel Speck trifft auf seinen Reisen viele verschiedene Menschen, deren Geschichten und Erfahrungen er in seine Bücher mit einbringt. So ist es ebenfalls in der Fortsetzung zu Piccola Sicilia, Jaffa Road, in welcher Jasmina und Moritz gemeinsam ein neues Leben in Haifa im damaligen Palästina beginnen. Mehr dazu gibt es im zweiten Teil.
Ich danke euch sehr fürs Kommen. Ja, dann Bühne frei für die Band und ich setze mich jetzt rüber. Mm-hmm.